Deutschlandfunk zur Diskussion
mit Christoph Schäfer. 1,5 Grad, das ist seit Jahren das Ziel internationaler Klimapolitik. Der globale Temperaturanstieg soll auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Aber dieses Ziel werden wir wohl verfehlen. Der Weltklimarat hat das in seinem neuen Bericht klargestellt. Die Erderwärmung gleiche einer tickenden Zeitbombe, meint UNO-Generalsekretär Guterres.
Aber der heutige IPCC-Bericht ist auch eine Anleitung, wie die Klimazeitbombe entschärft werden kann. Er ist ein Überlebensratgeber. Es zeigt sich, dass das 1,5-Grad-Ziel erreichbar ist, aber es wird einen Quantensprung im Klimaschutz brauchen.
Die Erderwärmung als tickende Zeitbombe, die aber auch entschärft werden könne. Also auch Zuversicht bei den Worten von Herrn Guterres. Was braucht es zum Entschärfen aber? Eine entschlossenere und schnellere Klimapolitik? Welche Rolle spielen dabei Anreize? Welche spielen Verbote? Das will ich diskutieren mit Wiebke Winter von der CDU. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand ihrer Partei und hat 2021 die Klimaunion mitgegründet. Einen Verein von CDU-CSU-Mitgliedern, die sich für einen pragmatischen Klimaschutz in der Union einsetzen. Wiebke Winter ist uns aus Bremen zugeschaltet. Felix Banaschak von Bündnis 90 Die Grünen ist dabei. Im Bundestag beschäftigt er sich damit, wie Industrie und Wirtschaft grüner werden. Wir erreichen ihn in Weimar, wo sich seine Bundestagsfraktion zur Klausur getroffen hat. Und in Berlin sitzt Oliver Gehden. Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik forscht der Sozialwissenschaftler zu Energie- und Umweltpolitik. Und außerdem ist er einer der Autoren des aktuellen Weltklimaratberichts. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und an dieser Stelle der Hinweis, unsere Diskussion haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Herr Gehden, Sie haben an dem Weltklimaratbericht mitgeschrieben. Es ist ja ein Synthesebericht, das heißt, er vereint mehrere Veröffentlichungen aus den vergangenen Jahren, deren Erkenntnisse ja längst bekannt sind. Trotz der Mahnungen passiert im Klimaschutz zu wenig. Frustriert Sie das?
Nein, das frustriert mich nicht. Als Sozialwissenschaftler kann ich es auch erklären, warum es diese Lücke zwischen Reden, vereinbarten Zielen und Handeln gibt. Mich frustriert eher, dass bestimmte Zielmarken, die die Politik sich selbst gesetzt hat, wie das 1,5-Grad-Ziel, von der Politik selber offensichtlich missverstanden werden, dass es da ständig Irritationen drum gibt und dass, wie wir eben im Beitrag gehört haben, des UN-Generalsekretärs, wir ständig in dieser 5-vor-12-Logik über das Klimathema sprechen. Also ist alles ganz ernst, aber wenn wir uns jetzt anstrengen, dann können wir es noch schaffen. Das habe ich schon gehört, als ich in den 90er Jahren selber in Umwelt-NGOs engagiert war. Vermutlich habe ich es auch selber so gesagt. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass die Emissionen immer weiter hochgehen, aber es ständig 5 vor 12 bleibt.
Ja, manche sagen ja sogar, es ist eher schon 5 nach 12.
Ja, aber sozusagen, wenn Sie ranghohe Politiker und Politikerinnen hören, es ist immer 5 vor 12, vielleicht ist es auch 3 vor 12, aber es ist irgendwie nie zu spät. Und da müssen wir, glaube ich, drüber reden, wie diese Ziele definiert sind und warum sich diese Benchmarks ständig zu verschieben scheinen. Wir hören ja auch jetzt, lese ich in vielen Berichten, der IPCC sagt, das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr erreichbar. Ich würde sagen, dass er das nicht sagt. Und andererseits hören wir, aber wenn wir uns jetzt noch anstrengen bis 2030, dann kriegen wir vielleicht doch noch die Kurve. Da passt offensichtlich was nicht zusammen.
Das werden wir im Laufe der Sendung auch auflösen. Aber es passiert zu wenig. Das geht ja aus dem Bericht hervor. Handeln Regierungen weltweit, also auch die deutsche, nicht entschlossen genug, Herr Gehden?
Ja, die handeln nicht entschlossen genug, wobei es da unterschiedliche Grade von Entschlossenheit gibt. Wir sind zwar in Deutschland aus vielen Gründen auch unzufrieden mit der Performance unserer Regierung, zum Teil auch mit der Performance der EU. Gleichzeitig muss man sagen, im globalen Vergleich, vor allen Dingen bei den Industrieländern, sind wir schon vorne mit dabei. Da gibt es wenig Länder, die Emissionsminderung von über 40% seit 1990 erreicht haben. Aber wenn man einfach nur die Ziele nimmt, die die Politik sich selbst gesetzt hat, egal ob man die für ambitioniert genug hält oder nicht, dann sind wir weit davon entfernt. Und wenn man sich Deutschland anschaut, das Ziel ist -65% Treibhausgase bis 2030. Jetzt stehen wir bei -40. Das kann sich eigentlich kaum eine Expertin vorstellen, wie wir das plausibel erreichen.
Frau Winter von der CDU, sind Sie mit der Klimaperformance der Ampel zufrieden?
Nein, ich bin nicht mit der Performance der Ampelregierung derzeit zufrieden. Man sieht es ja ganz klar, dass insbesondere im Verkehrs- und auch im Baubereich die entsprechenden Zahlen nicht erreicht werden. Und der neue IPCC-Bericht bzw. die Synthese, die jetzt dort gerade veröffentlicht wurde, die sagt es ja auch einmal nochmal ganz klar zusammengefasst, es reicht nicht. Und was mir vor allen Dingen fehlt und was mir auch immer wieder in der Diskussion gerade fehlt, ist, dass die Klimaaußenpolitik aus meiner Sicht nicht genügend Berücksichtigung findet. Wir wissen ja selber, Deutschland ist für 2% der Emissionen zuständig, die EU für knapp 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Das heißt, wir müssen uns auch noch über die restlichen 90% Gedanken machen. Das heißt ausdrücklich nicht, weil manchmal wird dieses Argument so ein bisschen verquer benutzt, so nach dem Motto, wir müssen ja nichts machen, weil wir sind ja nur 2%. Das glaube ich ausdrücklich nicht. Ich bin der Auffassung, dass wir deutlich schneller noch handeln müssen, dass wir entschiedener handeln müssen, gerade auch in Deutschland, auf allen Ebenen, aber dass wir vor allen Dingen auch dieses Problem nicht so ausklammern dürfen. Wir verstricken uns häufig auch in Deutschland, auch zum Teil zu Recht, in kleinteiligeren Fragen. Ich fände es aber wichtig, dass wir auch noch mal in den Blick nehmen, Mensch, wie können wir die anderen Staaten davon überzeugen, auch noch ehrgeiziger zu werden? Ich denke da insbesondere an Indien, China oder auch Brasilien.
Große Emittenten, ne? Darauf kommen wir im Laufe der Sendung auch zurück. Herr Banaschak, als Grünen-Politiker, warum handeln Sie in der Ampel nicht entschlossener?
Na, ich könnte jetzt dem Reflex erliegen, erstmal ganz viel darüber zu sprechen, was in den letzten Jahren alles versäumt wurde und warum wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind. Und,
also die Regierungsverantwortlichkeit ja von Union und SPD.
Aber ich muss sagen, ich freue mich ja erstmal, dass Frau Winter ja selbst sagt, es ist nicht ambitioniert genug. Und ich muss sagen, ich sehe das auch so. Ich finde nicht, dass es insgesamt ambitioniert genug ist. Das ist ein, was wir in diesen ganzen Berichten ja immer lesen, macht das ja auch sehr deutlich. Also zu behaupten, wir bekommen alle paar Jahre diese Berichte, in denen sich zeigt, die Klimakrise spitzt sich immer weiter zu, die Emissionszahlen gehen nicht ausreichend zurück. Da kann sich ja niemand hinstellen und sagen, das reicht alles aus. Wir haben beim Klimaschutz die Situation, dass wir sehr häufig auf der Ebene bleiben, dass Menschen sagen, in den Zielen sind wir uns ja einig. Ja, und dann hat man die Idee, dass man in 2 Jahrzehnten klimaneutral sein möchte. Und wenn man dann aber über jede konkrete Maßnahme spricht, dann gibt es immer 45 Gründe, warum genau die gerade nicht geht. Also Klimaziele absolut d'accord, aber bitte doch nicht mit Verboten, aber doch bitte nicht, es darf doch nichts kosten, aber es darf doch bitte niemanden überfordern, aber es darf doch auf gar keinen Fall die Wirtschaft in irgendeiner Form beeinflussen. Und wenn man das dann so weitermacht, dann hat man am Ende die Debatte, als hätte man unheimlich viel getan und am Ende gibt's kaum etwas. Und die von Frau Winter angesprochenen Sektoren, Gebäude und Verkehr, sind ja gerade auch in einer sehr kontroversen politischen Diskussion, ja auch innerhalb unserer Regierung. Und eigentlich ist die Situation doch die, dass wir ein Klimaschutzgesetz haben, das vorsieht, wenn Sektorziele nicht erreicht werden, das ist in den beiden der Fall, dass man dann sehr schnell mit einem Sofortprogramm reagieren müsste. Und über jede Maßnahme diskutieren wir dann jetzt aber auch gerade in der Koalition sehr kontrovers. Man muss aber sagen, die Union im Bundestag unterstützt dann ja nicht eine grüne Position und sagt, hui, Mensch, lass uns doch mal ambitionierter werden, sondern alles, was dann passiert, wird dann auch nochmal skandalisiert und soll man eine völlige Verzerrung der klimapolitischen Debatte, die mit der ökologischen Wirklichkeit, in der wir leben und in der wir bald leben werden, nicht mehr viel zu tun hat.
Kontrovers insofern, das greife ich mal ganz kurz auf fürs Publikum, die Heizungsdebatte, also das Aus für das Verbot für Gas- und Ölheizungen und auf der anderen Seite das ja, mögliche Verbrenner aus, das debattiert wird, auch auf EU-Ebene. Frau Winter, möchten Sie darauf antworten?
Ja, wir können gerne über beide Punkte sprechen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und eine der größten Aufgaben, die wir auch zu stemmen haben, dass wir unsere Heizungssysteme in Deutschland umstellen. Klar ist, die meisten Menschen heizen heutzutage noch mit Öl oder Gas, mithin fossilen Energieträgern. Das muss sich natürlich ändern. Die Frage ist aber natürlich auch, was ist realistisch? Und ich habe, als ich das im ersten Moment gehört habe, den Vorschlag von Herrn Habeck, dachte ich, Mensch, gewagt. Habe dann mit vielen Leuten darüber auch gesprochen. Und was mir Handwerker sagen, was mir Unternehmen sagen, ist, Mensch, wir hätten gerne eine Wärmepumpe, man kommt momentan nicht an sie ran, selbst wenn man das wollen würde, und dass das natürlich zu großen Problemen führen wird. Und es gibt natürlich auch viele Ausnahmetatbestände, fraglich ist, ob das reicht, weil wir natürlich auch soziale Härtefälle ausgleichen müssen. Ich bin mir sicher, da sind Herr Banaschak und ich auch an vielen Stellen einer Meinung, dass es die natürlich geben muss für Menschen, die ihren Heizung zum Beispiel kaputt geht, weil so eine Wärmepumpe ist ja auch nicht ganz günstig in der Anschaffung. Meistens geht damit auch noch einher, dass ein Haus saniert werden muss. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, natürlich Klimaschutz zu machen, aber ihn auch so zu gestalten, dass die Menschen dabei mitkommen können.
Das heißt, kein Verbot von bestimmten Dingen, sondern eher Anreize? Oder wofür würden Sie plädieren?
Ach, ich glaube, man kann das gar nicht mal so in der Absolutheit sagen. Wir haben ja auch einen CO2-Preis, der immer weiter steigt. Der gilt natürlich nur für bestimmte Bereiche. Aber klar ist ja auch, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, dann können die Menschen 2045 nicht mehr mit fossilen Kraftstoffen heizen, sprich nicht mehr mit Öl oder Gas. Und dann müssen wir natürlich in der Zeit das umstellen. Die Frage ist aber, wie fördert man das, wie kann man das Ganze sozial ausgestalten? Und da gibt es ja mittlerweile auch Vorschläge der Union. Aber nochmal ein Disclaimer, ich bin natürlich auch nicht Teil der CDU-CSU-Fraktion, sondern bin vor allen Dingen gerade auf landespolitischer Ebene aktiv.
Genau, in Bremen. Herr Gehn, machen wir es doch mal konkret zu Beginn unserer Sendung. Die 1,5 Grad Erderwärmung erreicht die Welt womöglich schon 2030. Was können wir uns denn auch hierzulande ganz konkret dann einstellen, Herr Gehn?
Ja, hierzulande werden wir das sehen, worüber wir auch schon seit Jahren reden. Mehr Extremwetterereignisse, Dürre sehen wir ja jetzt auch schon, aber wird sich sicherlich verschlimmern im Mittel der Jahre, nicht unbedingt in jedem Jahr. Extremwetterereignisse können aber auch Dinge sein, wie wir sie im Ahrtal gesehen haben oder natürlich auch in geringerem Ausmaß, also Starkregenereignisse. Stürme, aber auch global solche Elemente wie Meeresspiegelanstieg, wobei der einerseits sehr langsam vonstatten geht, aber andererseits, selbst wenn wir die Temperatur bei 1,5 stabilisieren würden, auch noch mehrere hundert Jahre weitergehen würde. Also der Meeresspiegelanstieg ist sozusagen eine sehr träge Klimawandelfolge. Und es wird für Menschen stressiger. Da sind wir vielleicht in Deutschland noch privilegiert, wenn man das mit anderen Weltregionen vergleicht. Aber natürlich auch mit Ökosystemen werden wir Schwierigkeiten bekommen, zum Beispiel bei der Artenvielfalt.
Aber das sind ja ernste Bedrohungen. Können Sie nachvollziehen, dass es dennoch ein gemeinsames Ziel gibt, aber es dann häufig in der Ausführung sich im Klein-Klein offenbar verheddert?
Naja, das Klein-Klein ergibt sich natürlich auch daraus, dass wir wirklich alles auf den Kopf stellen müssen. Also keine kleine Aufgabe, eine ganze Volkswirtschaft transformieren zu wollen auf Netto-Null-Emissionen. Ich glaube, man muss auch nochmal betonen, das Ziel heißt Klimaneutralität. Netto-Null bedeutet, es bleiben schon ein paar Emissionen übrig. Die müssen dann ausgeglichen werden. Das wird auch eine interessante Aufgabe werden. Aber die Transformation wird riesengroß und man muss sich dann mit sehr vielen kleinen Detailfragen beschäftigen. Haben wir jetzt auch gerade gehört, Heizungssysteme. Aber im Grunde genommen ist es konsistent von Herrn Habeck, wenn 2045 nicht mehr fossil geheizt werden soll, man ja aber charakteristische Laufdauern von Heizungssystemen hat in Häusern, muss man irgendwann aus fossilen aussteigen im Neueinbau, damit man die alten sozusagen dann auch auslaufen lassen kann. Das kann man ja nicht 2044 kollektiv für Millionen von Heizungssystemen organisieren. Insofern müssen sich dann Kritiker und Kritikerinnen auch mal fragen lassen, wenn ihr das Ziel wirklich ernst nehmt, wie sollen wir das sonst machen? Wann sollen wir diese Heizungssysteme austauschen?
Wie erleben Sie das, Herr Banaschak, als Politiker? Braucht es da mehr ein Signal des Aufbruchs? Sie teilen ja auch den Standpunkt, oder Sie haben den Standpunkt ja vorhin formuliert. Es gibt ein gemeinsames Ziel, die Klimaneutralität, aber irgendwie der Weg dorthin, der ist für alle unterschiedlich oder alle wollen den unterschiedlich gestalten. Hängt das damit zusammen, dass vielleicht der Druck nicht stark genug vorhanden ist, dass vielleicht auch die ganze Debatte über die Klimawandel, Klimakrise zu sehr mit Angst besetzt ist und wir es eher als Aufbruch verstehen müssen?
Ich will einen Teil Ihrer Frage oder einen Teil Ihrer These in Zweifel stellen, nämlich,
gerne,
dass man sich wirklich einig in den Zielen ist und nur darüber spricht, wie man sie erreichen möchte. Ich glaube, ich will mal eine Metapher versuchen. Im Juni ist bei mir in Duisburg wieder Halbmarathon und ich habe mich da jetzt angemeldet und ich bin vor 8 Jahren schon mal einen Halbmarathon gelaufen und hatte da 2 Stunden und 2 Minuten und jetzt habe ich das Ziel, unter 2 Stunden ins Ziel zu kommen. Das ist ein schönes Ziel. Nur blöderweise, ich komme gerade überhaupt nicht zum Training. Ich bin Vater geworden. Ich habe hier mit dem Bundestagsmandat eine ziemlich schwierige zeitliche Verfügbarkeit. Das heißt, ich tue gerade eigentlich überhaupt nichts, um dieses Ziel zu erreichen. Red aber ganz viel darüber, dass ich an diesem Marathon eigentlich gerne teilnehmen möchte, weil und andere haben das ja auch. Und so wie mein persönlicher Umgang mit diesem Halbmarathon, mit diesem Laufziel ist, ja, ob ich daran teilnehme, ist unklar, ob ich das Ziel erreiche und wenn ja, ob in 2 Stunden oder in 2 Stunden 30, was auch immer. So ist am Ende gerade auch unser kollektiver gesellschaftlicher und politischer Umgang mit den Klimazielen. Man hat sie irgendwo mal sich überlegt, weil es diese wissenschaftliche Notwendigkeit gibt. Aber wenn man es dann genau, wie Herr Gehn sagt, ernst meinen würde, dann könnte man sich die Debatte überhaupt nicht leisten.
Also es ist eine Prioritätenfrage.
In welchen Sektoren wollen wir das
so unangenehm jetzt machen? Wie es
ich habe jetzt ab und zu mal gehört, im Wärmebereich ist das ja alles so schwierig. Warum macht ihr das denn da? Warum macht ihr den Leuten da jetzt auch noch das Leben schwer? Könnte man es nicht erstmal in anderen tun? Und diesen Luxus haben wir nicht mehr. Wir führen teilweise eine Debatte, als hätten wir 1995 und als stünden uns noch alle Wege offen. Wollen wir es eher mit Innovation machen? Wollen wir es mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, mit Anreizen tun? Wo braucht es Verbote? An dem Punkt sind wir 2023 gar nicht mehr. Wir sind schon so weit fortgeschritten in der Klimaerhitzung. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich sehr disruptive, also sehr grundsätzliche Änderungen vornehmen, mal komplett die industrielle Produktion umstellen, Stahl nicht mehr mit Kohle, sondern mit Wasserstoff produzieren. Wir müssen eine Verkehrswende auf die Beine stellen. Wir müssen unsere Gebäude sanieren, neue Gebäude anders bauen, Heizungen austauschen. Wir müssen die Landwirtschaft umbauen. Also wir haben in allen Bereichen unfassbar viel zu tun. Und das, was doch alle Berichte uns sagen, je früher wir es tun, desto weniger radikal werden dann auch in der Zukunft die Maßnahmen sein müssen.
Sie haben den Begriff Verbote nochmal aufgegriffen. Das sind ja dann staatliche Eingriffe sozusagen, dann auch in das Verhalten von Individuen, aber auch bezüglich Systemfragen, wie Wirtschaft grün gestaltet werden soll. Frau Winter, würden Sie da mitgehen? Die staatliche Eingriffe, das ist ja ein radikaler Schritt. Braucht es das?
Also zuallererst glaube ich, dass die Klimaziele doch noch deutlich wichtiger sind und von allen auch sehr ernst genommen werden. So empfinde ich Deutschland zumindest. Und ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen, dass Sie Ihren Marathon vielleicht doch noch unter 2 Stunden laufen. Aber ich halte die Klimaziele doch auch für von allen noch als dringlicher angesehen, ohne Ihnen dabei zu nahe treten zu wollen. Deswegen finde ich, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, auch wenn ich natürlich das Gefühl verstehe, was Sie beschreiben. Aber niemand sagt ja, dass wir jetzt nicht handeln müssen. So sehe ich es absolut nicht, sondern es ist absolut klar, dass wir unsere Heizung umstellen müssen. Es ist absolut klar, dass wir unser Verkehrssystem umstellen müssen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das in der Realität in unserer Demokratie hin? Und wenn ich zaubern könnte, dann würde ich es sofort so machen, dass jeder ein E-Auto hat, dass der ÖPNV überall sofort perfekt ausgebaut ist und dass alle Häuser eben schnell saniert und mit Wärmepumpen, Fernwärme, was auch immer ausgestattet sind. Aber so einfach ist die Realität halt nicht. Das Problem ist ja, wenn man jetzt ein Verbot macht und nehmen wir wieder das Beispiel der Heizung. Wenn man dann aber auf dem Markt keine Wärmepumpen findet oder so schnell ja keine Handwerker findet, die mal eben das Haus so sanieren, dass eine Wärmepumpe überhaupt Sinn ergibt. Es ist ja so, dass eine Wärmepumpe nur dann Sinn ergibt, wenn ein Haus gut isoliert ist. Das sind die meisten Häuser in Deutschland nicht, weil viele auch in der Nachkriegszeit gebaut wurden. Da wurden sie eher schnell gebaut, da gab es noch andere Anforderungen, sodass man häufig auf eine 6-stellige Summe kommt, die das Ganze kostet und ja auch auf eine gewisse Dauer, bis das Ganze umgesetzt ist. Das heißt, diese Realitäten müssen wir auch anerkennen, mal abgesehen davon, dass es auf dem Markt momentan kaum Wärmepumpen gibt. Das heißt, wir können ja nichts entscheiden, was der Markt nicht auch hergibt. Das heißt nicht, dass wir es nicht trotzdem machen sollten, aber wir müssen die Realitäten anerkennen. Und aus meiner Sicht ist es auch ganz wichtig, dass wir die Menschen dabei mitnehmen, weil wir leben in einer Demokratie, wir müssen die Mehrheit der Menschen immer noch davon überzeugen, dass das richtig ist, was wir machen. Und wenn wir zu radikal handeln und dabei, ich möchte nicht, dass es dazu kommt, aber ich nehme es doch immer wieder wahr, auch vielleicht Ressentiments schüren, dann empfinde ich das als sehr, sehr schwierig. Klar ist trotzdem, dass wir entschieden handeln müssen, deswegen viel aufklären müssen, warum es ja auch so wichtig
aber das
ist,
heißt,
das Ganze
Sie
zu
wollen,
tun. Aber ich finde es ein bisschen komplexer, als das, wie es Herr Banaschak gerade darstellt. Auch wenn, ich möchte einmal noch mal ganz kurz erklären, wir als Klimaunion setzen uns für einen ehrgeizigen Klimaschutz ein. Ich bin 27 Jahre alt, ich weiß, was es für meine... Ja, absolut für einen marktwirtschaftlichen
Energiewende. Also eher für Anreize. Was macht ihr so zuversichtlich, dass Anreize reichen, um sozusagen die Energiewende zu schaffen?
Ich glaube, dass man das nicht ganz so schwarz-weiß sehen kann, sondern dass man schauen muss, wo sind Anreize sinnvoll. Dann denke ich, dass Anreize auch Menschen immer noch mehr zum Handeln vielleicht auch motivieren, dass es mehr Spaß macht, dann mitzumachen, als bei Verboten. Aber dass natürlich Verbote im Zweifelsfall auch in bestimmten Situationen sinnvoll sein können, wenn es gar nicht anders geht. Aber wir sehen ja zum Beispiel, dass auch ein CO2-Preis dazu führt, wenn dieser klar ist, dass Menschen ihr Verhalten oder auch Unternehmen ihr Verhalten anpassen können, dass sich Systeme ändern. Wir sehen ja auch, dass der Emissionshandel auf der europäischen Ebene gut funktioniert.
Also Preissignal, dadurch, dass Öl und Gas teurer wird, steuern Unternehmen und Haushalte sowieso schon selbst.
Und einen ganz wichtigen Punkt würde ich an dieser Stelle nochmal machen. Was ich bei Verboten immer am allerschwierigsten finde, ist, dass wir das halt nicht für die gesamte Welt umsetzen können. Unser Gesetzgebungsbereich reicht bis an die EU-Grenzen und danach können wir vielleicht völkerrechtlich versuchen, etwas zu erlangen. Das ist aber sehr schwierig, das wissen wir alle. Und mit einem Anreizsystem, zum Beispiel, wenn wir auch sehen, erneuerbare Energien sind einfach viel günstiger mittlerweile als fossile Energien.
Und da hat sich jemand zu Wort gemeldet.
Dann gibt es auch Anreize, dass andere Länder uns vielleicht auch folgen an der
Frau
Stelle.
So, da hat sich jemand zu Wort gemeldet. Herr Banaschak.
Wenn ich da nur einmal, weil gerne. Frau Winter, 2 Punkte. Zum einen, Ich bin sehr großer Befürworter des europäischen Zertifikatehandels, also des CO2-Preises im Prinzip auf europäischer Ebene und auch des CO2-Preises in Deutschland. Auch, dass der ansteigt, dass die Zertifikate geringer werden und dann im Prinzip ein marktwirtschaftlicher Anreiz da ist und sozusagen die Umweltkosten, die Klimakosten in den Preis einbezogen werden. Aber gerade wenn man das Thema Gebäude und Heizen nimmt, erleben wir doch demnächst dann Folgendes. Ab 2027 wird der Gebäudebereich Teil des europäischen CO2-Zertifikathandels sein. Und wenn es dann einen hohen CO2-Preis gibt, der eine ökologische Lenkungswirkung hat, dann bedeutet das doch auch, dass das Heizen mit Gas und Öl wesentlich teurer werden wird, als es heute ist. Das bedeutet, die soziale Herausforderung, nämlich Menschen, insbesondere die, die ein geringes Einkommen haben, dabei zu unterstützen, ihre Heizsystem umzustellen, die bleibt. Ob ich es jetzt mache, indem ich sage, ab einem Zeitpunkt X, beispielsweise 2024, ist bei einem Neueinbau einer Heizung, also nicht ja, eine Reparatur oder ähnliches, da kommt niemand und baut einem die Heizung aus, aber bei einem Neueinbau ist es vorgegeben, dass die mindestens 65% klimaneutral betrieben werden kann. Und wenn ich das nicht mache, wird die soziale Frage auf uns zukommen, wie federn wir eigentlich ab, dass der hohe CO2-Preis die Gasrechnung und die Ölrechnung am Ende entsprechend verschärft. Also diese Frage, egal mit welchem Mechanismus wir gehen, mit der müssen wir uns beschäftigen. Und ganz viele Punkte, die Sie angesprochen haben, da habe ich ja sehr viel Sympathie für. Man muss ja sehr deutlich sagen, es ist das Gegenteil dessen, was von Ihrem Parteivorsitzenden vertreten wird. Der sagt, wir wollen Klimaschutz und wir wollen Klimaziele erreichen, aber ohne Verbote und ausschließlich mit Marktwirtschaft. Und hat Klaus Töpfer, ehemaliger CDU-Umweltminister, ja mal gefragt, naja, kann ich denn dann überhaupt noch in dieser Partei sein? Denn alles, was ich damals als Umweltminister gemacht habe, war eigentlich über Verbote. Ich habe ja nicht FCKW einen Preis gegeben, sondern wir haben es verboten, weil es umweltschädlich war. Also ich finde, da braucht es dann auch eine Ehrlichkeit in der Debatte, genau wie Sie es sagen, aber die erlebe ich insgesamt im politischen Berlin nicht. Es braucht einen Mix aus Anreizen, aus Verboten, also Ordnungsrecht, aus Subventionen, damit es am Ende gelingen kann. Und gerne begebe ich mich auf die Suche nach dem jeweils besten Instrument für jede Frage.
Mhm, Frau Winter.
Also einmal noch zu der Geschichte mit den FCKWs. Das war natürlich auch deutlich leichter, sie einzuschränken mit einem Verbot.
Das müssen wir nochmal ein bisschen ausführlicher erklären.
Also es war ein Stoff, der vor allen Dingen in Kühlschränken, soweit ich das weiß, eingebaut war und der dazu geführt hat, dass ein Ozonloch entstanden ist. Und die entsprechenden Kühlschränke zu verbieten, war deutlich leichter, weil man nur die Kühlschränke oder vielleicht noch ein paar wenige andere Gegenstände, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, das war bevor ich geboren wurde, austauschen musste. Das ist natürlich deutlich einfacher, als Treibhausgase zu reduzieren, weil wir viel stärker auf die Treibhausgase bauen. Und da ist es natürlich richtig, dass man in dem Punkt auch auf Verbote gesetzt hat. Ich glaube, ganz so leicht ist es halt bei der Reduktion der Treibhausgase nicht. Und ich möchte hier auch nochmal eine Lanze brechen für Friedrich Merz, dem das Thema wirklich sehr wichtig ist. Wir haben auch gerade in der CDU-CSU-Fraktion, beziehungsweise die Fraktion, sie hat sich gerade auch intensiv auseinandergesetzt mit CCS und CCU, einer Technologie. Das hat Ergehen ja gerade auch schon angesprochen.
CO2-Einspeicherung, also
genau. Carbon Capture and Storage und Carbon Capture
Emissionen
and Usage.
Emissionen in den Boden sozusagen einzuspeisen.
Ja, oder auch dann wieder zu verwenden in einer Kreislaufwirtschaft. Das sind Themen, mit der sich Friedrich Merz momentan auch sehr intensiv auseinandersetzt. Er besucht viele Unternehmen, um nach Innovationen zu schauen, wie ist der Stand der Forschung. Und ich spreche auch mit ihm auch häufiger über das Thema und ich weiß, dass es ihm sehr wichtig ist.
Bevor wir hier weitermachen an dieser Stelle, ein Hinweis. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, wie gelingt die Klimawende? Braucht es mehr Anreize, mehr Verbote für Industrie, für uns alle? Meine Gäste sind Wiebke Winter von der CDU, Felix Banaschak von Bündnis 90 Die Grünen und Oliver Geden, Experte für die Klimapolitik von der SWP. Und Herr Geden, an Sie würde ich direkt mal eine Frage stellen wollen. Das Stichwort fiel gerade, CO2-Einspeicherung. Bei allem, was wir aus dem jüngsten Weltklimabericht wissen, ist, dass es unvermeidbar sein wird, um unsere Klimaziele zu erreichen, weltweit auch CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und in den Boden einzuspeisen. Ist das aber ein Mittel, das man bereits schon politisch in Erwägung ziehen kann, um die Klimaprobleme zu bekämpfen?
Man muss zunächst zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist Carbon Capture and Storage für fossile Anlagen oder für industrielle Anlagen. Damit schaffen sie es, die Emissionen zu vermeiden, aber sie ziehen keine aus der Atmosphäre raus, aber sie können auch Methoden nehmen, wo sie das CO2 direkt aus der Umgebungsluft rausziehen, Direct Air Capture nennt man das auf Englisch, und speichern, und damit schaffen sie sozusagen negative Emissionen. Und wir werden beides in einem gewissen Teil brauchen, aber zur Ergänzung von klassischen Emissionsreduktionen, jedenfalls bis zum Erreichen von Klimaneutralität. Um zwei Beispiele zu nennen, und eines wird schon sehr virulent in Deutschland, ist der Zementsektor. Im Zementsektor, der wirklich für einen hohen Prozentsatz an Emissionen verantwortlich ist weltweit, ich glaube 5% der CO2-Emissionen. Das Problem ist, diese CO2-Emissionen entstehen nicht durch den Energieinput, sondern durch chemische Prozesse bei der Zementherstellung. Da nützt es also nichts, wenn sie auf erneuerbare Energie umstellen. Und bislang gibt es keine Verfahren, um dieses CO2 zu vermeiden. Und wenn Sie jetzt ein Treibhausgasneutralitätsziel haben, ein Netto-Null-Ziel, müssen wir uns jede Quelle angucken von CO2 und sagen, was machen wir jetzt damit? Wir haben jetzt keine Alternativen zu Zement im Tiefbau und im Hochbau, jedenfalls nicht im großen Maßstab. Dann können wir sagen, entweder geht's in die Luft, dann müssen wir es anderweitig kompensieren oder wir fangen es ein und speichern es geologisch. Damit gewinnt man natürlich keine Wahlen und deshalb werden diese Debatten...
Warum? Weil es unsicher ist?
Nee, nicht weil es für unsicher gehalten wird und weil es unattraktiv ist.
Sie sehen also, das aber anders offenbar.
Naja, sagen wir so, sobald Politiker und Politikerinnen in Verantwortung sind und daran gemessen werden, dass sie Ziele erreichen, müssen sie sich damit auseinandersetzen. Und auch da muss man sagen, das Wirtschaftsministerium und das Wirtschafts- und Klimaministerium macht das inzwischen. Herr Habeck, auch sein Staatssekretär, Herr Greichen, es wird dazu eine Strategie geben in Deutschland. Es werden CO2-Exportterminals an der Nord- und Ostsee geplant, weil man das CO2 nicht in Deutschland speichern will, sondern in Norwegen. Mhm. Aber das ist dann für die Grüne Partei auch ein schwieriges Thema, weil man jahrelang in der Opposition war, weil früher diese Technologie für Kohlekraftwerke diskutiert wurde. Und da würde ich sagen, da braucht man sie nicht, weil man das mit Erneuerbaren machen kann. Der zweite Punkt, wenn ich das noch sagen darf, mit CO2 direkt aus der Luft zu ziehen, man könnte natürlich auch viele Bäume pflanzen, aber dafür hat man nicht genug Landfläche, wird man irgendwann auch brauchen, weil, was wenige wissen, die Bundesregierung versprochen hat oder ein früherer Bundestagsbeschluss mit dem Klimagesetz versprochen hat, dass wir nicht nur 2045 bei Netto Null sind, sondern da sogar danach negative Emissionen erreichen. Das heißt, wir müssen sogar eine Infrastruktur aufbauen, mit denen wir sozusagen unsere Altschulden wieder begleichen, aber ohne zu denken, naja, dann können wir noch eine Weile weitermachen, weil da können sich ja unsere Nachkommen in den 2060ern oder 70ern drum kümmern. Das wäre die Gefahr. Aber all das wird man brauchen und all das wird auch global vorausgesetzt, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen bis zum Ende des Jahrhunderts, nachdem man es zwischenzeitlich überschritten hat.
Auch eine wichtige Erkenntnis, die aus dem Weltklimabericht hervorgeht. Sie haben uns gerade die CO2-Speicherung ein wenig näher erklärt. Die ist faktisch in Deutschland ja verboten. Jetzt haben Sie darauf hingewiesen, man möchte da international womöglich handeln. Herr Banaschak, ist das aber ein Verbot, bei dem Sie sagen, das müsste fallen, das müsste in Deutschland auch erlaubt werden?
Also beim Thema CCS und CCU bin ich der Auffassung, dass wir, also ich kann mit dem, was Herr Gehn gesagt hat, im Kern eigentlich sehr gut leben und arbeiten. Wir werden einen Teil der Emissionen haben, die wir als sozusagen nicht vermeidbare Restemissionen einschätzen. Vielleicht etwa 5% werden übrig bleiben. Und für diese Emissionen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann sehr begrenzt, weil man natürlich gucken muss, ja, was bedeutet nicht vermeidbar, auch dieses Instrument anwendet. Was meine Sorge ist, ich mache das sehr, sehr transparent, weil Frau Winter ja auch angesprochen hat, da Herr Merz ist ein großer Fan davon und wir haben die Debatte im Deutschen Bundestag und auch in der Koalition, dass am Ende diese Idee entsteht, ach super, wir überall da, wo jetzt gerade CO2 entsteht, könnten wir entweder uns anstrengen, CO2-Emissionen zu mindern oder wir ziehen sie einfach aus der Luft oder aus dem Prozess heraus und verpressen sie unter die Erde. Dann sehen wir sie nicht mehr und haben das Problem auch gelöst. Und dabei darf, glaube ich, nicht unterschätzt werden, erstens, wie technisch unausgereift das alles bisher noch ist, wie teuer es sein wird, wie komplex diese Anlagen teilweise dann sein werden. Die Sicherheitsfragen, die gibt es auch, die sind nicht...
Also ökologische Natur?
Ja, genau, ökologischer Natur, weil ich meine, man muss sich das ja vorstellen, wenn man CO2, also einen Stoff, den man nicht in der Atmosphäre haben möchte, unter der Erde verpresst, also beispielsweise in nicht mehr genutzten und ausgehöhlten Erdölfeldern oder ähnlichen, deswegen ja die Debatte um Norwegen, weil die da ja diese Kapazitäten haben, dann betrifft das auch Biotopsysteme, dann betrifft das eben die Ökosysteme im Meer, dann ist die Frage, wie sicher ist es eigentlich, entweicht es nicht eventuell doch und so weiter. Also ich bin da gar nicht sozusagen kategorisch gegen, für begrenzte Anwendungsfälle es zu nutzen, aber manchmal habe ich das Gefühl in der Debatte um dieses Instrument CCS, dass das so eine Art Erleichterung gibt, ach, wir müssen doch nicht an anderen Stellen was tun, weil wir könnten es ja auch am Ende mit CCS lösen. Und das, glaube ich, wird am Ende die Lösung nicht sein. Sie ist ökologisch und auch ökonomisch nicht die klügste.
Und es ist ein Mittel, bei dem Herr Habeck vielleicht eher drauf setzt, dass es außerhalb Deutschlands stattfindet und nicht unbedingt im Inland.
Es gibt ja aus Norwegen ein großes Interesse, CCS und entsprechende Technologie einzusetzen und zur Verfügung zu stellen. Die bieten sich ja geradezu an und sagen, hey, wir nehmen euch euer CO2 ab und verpressen es unter der Erde. Das ist auch in gewisser Weise eine Verlängerung fossiler Geschäftsmodelle, die ja in Norwegen durchaus eine Relevanz haben. Man darf sich halt nicht denken, dass sie das umsonst machen werden. Die sagen nicht, ach Mensch, CO2, das wollten wir immer schon mal bei uns unter der Erde verpressen, sondern das ist ein Geschäftsmodell. Das heißt, es wird auch zu bezahlen sein. Und dann ist eben am Ende die Frage, die sich politisch und dann am Ende natürlich auch marktwirtschaftlich lösen lassen muss, ist es denn jetzt dann günstiger und ökologisch klüger, CO2 einzusparen, also nicht erst zu emittieren, dort, wo das möglich ist, also beispielsweise nicht, wie Gehen es angedeutet hat, zu sagen, wir lassen Kohlekraftwerke weiter laufen und scheiden das CO2 dann am Ende ab, das entsteht, sondern es ist besser, auf erneuerbare Energien zu setzen, die diese Emissionen gar nicht erst entstehen lassen. Oder bezahlen wir einen Preis dafür, dass wir das CO2 abscheiden, transportieren, da müssen neue Infrastruktur geschaffen werden und eben dann am Ende auch einen Preis dafür bezahlen, für den, der es annehmen wird.
Frau Winter, wir sind auf den Punkt CO2-Einspeicherung gekommen, weil wir von den Äußerungen von Herrn Merz und von Standpunkten aus Ihrer Fraktion uns dahin genähert haben. Überschätzt Ihre Partei womöglich die CO2-Einspeicherung als Allwundermittel?
Nein, überhaupt nicht. Das ist vollkommen klar, dass das in einigen Punkten richtig ist, was Herr Banaschak gerade auch gesagt hat. Das ist nicht so, dass man das zum Nulltarif bekommt. Aber die Frage ist ja, wie man pragmatisch, wie wir jetzt klimaneutral werden können. Und dabei ist natürlich auch völlig klar, dass wir die Energiewende schaffen müssen. Das stellt aus meiner Sicht auch wirklich niemand in Frage, dass wir bis 2045 beziehungsweise schon deutlich früher unsere Energiesysteme auch umgestellt haben müssen, damit wir 2045 klimaneutral werden können. Das ist ja völlig klar. Dennoch werden wir Restemissionen haben. Und ich bin momentan der Auffassung, ich mache mir einfach große Sorgen, was passiert, wenn wir Kipppunkte erreichen, wenn wir dann die Erderwärmung nicht weiter aufhalten können, dass ich denke, wir müssen momentan jeden Strohhalm nutzen, den wir haben. Und dazu gehört auch CCS und CCU. Und wir müssen dort weiter forschen. Klar ist auch, wir können, das wäre ja absurd, wenn wir jede Emission, die wir heute hätten, dann auch wieder verpressen könnten unter die Erde. Das nimmt auch niemand an. Es geht aber vielmehr darum, dass wir natürlich schauen müssen, je mehr wir zum Schluss auch abscheiden können, weil gerade Direct Air Capturing, also CO2 direkt aus der Luft entnehmen, ist momentan sehr, sehr teuer. Carbon Capture and Storage, also das Abscheiden von großen Industrieanlagen zum Beispiel, das ist möglicher. Dass man das dann in Kooperation mit Ländern wie zum Beispiel Norwegen macht und bislang zumindest
aber nicht
soweit
hierzulande.
Also wenn wir entsprechende Kapazitäten haben und das und wir das als sicher einschätzen und zumindest ich habe mit Experten
das war ja in der Vergangenheit schon mal im Gespräch, ob man das nicht macht. Das war allerdings vor mehreren Jahren und das war noch zur Merkel-Ära.
Ja, also ich stehe dem, also es kommt ja immer darauf an, wo sind die richtigen, also wo hat man Orte dafür? Und gerade die Verpressung unter dem Meer, was mir Expertinnen und Experten auch aus Norwegen, Dänemark erzählt haben, ist, dass sie das als relativ sicher ansehen und dass man da auf einem guten Weg ist. So, die Frage ist ja immer, wie sind die Böden an unterschiedlichen Stellen? Ich bin keine Geologin, um das einschätzen zu können. Ich weiß aber, da ist es erstmal möglich, da sind auch die Kapazitäten da. Von daher finde ich, ist das erstmal eine gute Lösung. Ich schließe es aber auch nicht aus, dass es, wenn es in Deutschland möglich ist, weil unsere Böden das hergeben, dass wir das im Zweifelsfall auch hier machen könnten, perspektivisch, wenn es, wie gesagt, geologisch bei uns möglich ist. Aber ich finde, wir müssen diese Möglichkeit in Betracht ziehen, weil ich einfach der Auffassung bin, dass wir in jede Möglichkeit denken oder in jede Richtung denken müssen, um zum Schluss zu verhindern, dass unsere Welt sich so sehr erwärmt, dass sie für viele Menschen vielleicht auch gar kein Lebensort mehr sein kann, für viele Tiere kein Lebensort mehr sein kann und unsere Ökosysteme dadurch in Gefahr geraten.
Stichwort perspektivisch, Herr Gede, die CO2-Einspeicherung ist ja ein Instrument, ein Mittel, das jetzt nicht so schnell abrufbar ist, einsetzbar ist und dann auch nicht so großflächig. Sie haben eben das Beispiel Zementindustrie gebracht. Das heißt, fassen wir vielleicht nochmal zusammen, es ist nur eingeschränkt wahrscheinlich dann einsetzbar und auch nicht ad hoc sozusagen direkt von morgen an?
Es ist nicht direkt von morgen an einsetzbar. Man müsste die Anlagen bauen an den Zementwerken und im Moment dürfte man dieses CO2 in Deutschland nicht mal transportieren. Also da braucht es Gesetzesänderungen, aber die Bundesregierung und wieder unter Federführung des Ministeriums von Herrn Habeck, also eines grün geführten Hauses, hat eine Strategie in diesem Bereich angekündigt und das hat sich, die Politik der Bundesregierung hat sich da schnell geändert. Die Große Koalition hat sich da nicht rangetraut. Und ich glaube, dass wir das binnen weniger Jahre sehen werden. Wir sehen es jetzt schon in europäischen Nachbarländern. Ist auch noch nicht so, dass es noch Dänemark und Norwegen bei den Speichern, aber zum Beispiel große Düngemittelfabriken in Belgien, die jetzt Verträge abgeschlossen haben mit Dänemark und mit Norwegen. Also es wird ein Teil der Lösung sein, aber nur ein kleiner. Und man wird sich dann darüber unterhalten müssen, in welchen Sektoren will man das einsetzen, wo lohnt sich das, wo hat man die Speicherkapazität. Das können Sie vergleichen mit der Diskussion über grünen Wasserstoff, in welchen Sektoren soll man den einsetzen, wo nicht, mit der Diskussion um E-Fuels. Ich glaube, es wird Teil des Werkzeugkastens werden und wie stark man das dann nutzt, muss man sehen im Laufe der Jahre. Man wird an sich nicht darauf verzichten können und vielleicht wird es irgendwann das Argument geben, naja, wenn das unser CO2 ist, warum ist es eigentlich legitim, das ins Ausland zu bringen, wenn wir die geologischen Voraussetzungen hätten, was aber noch nicht ausreichend geprüft ist. Aber es gibt zum Beispiel ein vom Forschungsministerium gefördertes Projekt, dass das sozusagen unter dem Meeresboden im deutschen Abschnitt der Nordsee prüft. Möglicherweise wird das irgendwann ins Spiel kommen, aber im Jahr 2007 bis 2012 gab es die Debatte vor allen Dingen um geologische Formationen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Daran hat sich der Widerstand entzündet und dann hat man erstmal gesagt, wir lassen die Finger davon. Aber damals ging es auch um Kohle, vor allen Dingen um Braunkohle. Und das richtige Gegenargument, wir haben doch in diesem Bereich eigentlich andere Lösungen, aber jetzt kommen eben neue Sektoren ins Spiel, die wir lange Zeit unberücksichtigt gelassen haben. Industrie ist der erste, der ist auch noch relativ einfach, weil es um Unternehmen geht, um große Infrastrukturen. Aber wir kommen jetzt auch in den Bereich Wohnen, wir bekommen in den Bereich Verkehr und einen, den wir noch gar nicht genannt haben, Landwirtschaft. Und Wohnen, Landwirtschaft, Verkehr, alles Bereiche, die sehr stark in die Alltage der Menschen und der Wählerinnen und Wähler reinspielen. Und da wird es dann eben kompliziert, für Parteien mit umzugehen, weil nicht nur die Parteien manchmal nicht das tun, was sie sagen, sondern auch Wähler und Wählerinnen, wenn sie gefragt werden, sich immer sehr positiv über Klimaschutz äußern, aber wenn es konkret wird und ihre Alltage betrifft, dann vielleicht doch nicht ganz so avantgardistisch orientiert sind, wie sie das von sich selber glauben.
Das ist jetzt sozusagen die parteipolitische Analyse. Sie haben mir im Vorgespräch erklärt, Sie kommen aus der Parteiforschung. Insofern vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Sie haben vorhin erwähnt den Alltag, den individuellen Alltag. Das möchte ich ganz kurz mit Ihnen noch besprechen. Würden Sie sagen, Herr Gehden, das ist eigentlich sozusagen die Industrie und die grüne Transformation der Industrie hat das Prä definitiv und sozusagen das individuelle Verhalten im Alltag ist eigentlich zweitrangig?
Es hat für die großen Blöcke das Prä, weil sie da schneller vorankommen, aber es wird ohne eine Umstellung in den Alltagen auch nicht gehen.
Es bedingt sich einander.
Und das bedeutet, da kann es um Ernährungsgewohnheiten gehen oder auch welche Verkehrsmittel man nutzt. Was aber wichtig ist, dass wir das nicht individualisieren dürfen in dem Sinne, dass wir die Verantwortung abschieben. Wir haben ja das Beispiel öffentlicher Verkehr schon erwähnt. Man kann auch Fahrradwege und ähnliche Infrastrukturen nennen oder die Bahn. Es muss auch leichter werden, sich klimafreundlicher zu verhalten, weil die meisten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ja keine Zeit haben, sich den ganzen Tag mit Klimaschutz zu beschäftigen.
Und da sind wir wieder bei großen Systemfragen und welche Vorgaben, klare Vorgaben die Politik vorgeht. Jetzt haben wir den Blick sozusagen auf den Beispiel Deutschland diskutiert. Industrie, ganz kurz eben das individuelle Verhalten. Das alles reicht ja nicht, um global den Temperaturanstieg zu stoppen, aufzuhalten, zu verringern. Herr Banaschak, inwiefern fühlen Sie sich sozusagen erschlagen, wenn Sie für Deutschland Politik machen, aber ganz genau wissen, dass es auch auf die großen Emittenten auf der Welt ankommt, wie China und Indien?
Na, erschlagen sein ist ja eigentlich keine Option in der Politik, weil der Druck so groß ist, wir ja keine Option haben, uns jetzt einfach den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es geht jetzt darum, etwas zu tun. Und meine Vorstellung davon, wie sich dann eigentlich eine nationale, eine europäische und eine globale Klimapolitik ergänzen, ist die, dass man nicht in diesem Duktus gerät, Deutschland kann ja allein die Welt nicht retten und dann also fangen wir es am besten auch gar nicht erst an, sondern Deutschland ist für genau 2% der Emissionen zuständig, das ist nicht nichts, aber Deutschland ist natürlich als viertgrößte Industrienation kann auch mit einer ambitionierten Klimapolitik Vorbild für andere Staaten sein. Und die Investitionsentscheidungen, die jetzt anstehen, also werden woanders jetzt auf der Welt neue Gasfelder, also fossile Energieträger, erschlossen, hängt natürlich auch damit zusammen, welche Nutzung von fossilen Energieträgern wir hier in Deutschland demnächst machen. Und deswegen wird es am Ende natürlich nur gelingen, wenn China, wenn Indien, wenn andere auch ihrerseits ambitioniert vorgehen. Das tun sie an vielen Stellen aber auch schon. Und die Frage ist, streckt ihnen dann Deutschland, die Europäische Union die Hand entgegen? Schaffen wir es, solche Klimaclubs, solche Klimapartnerschaften aufzubauen, die verbindliche Vereinbarungen beispielsweise auch für einen größeren Zertifikatehandel, für eine gemeinsame Grünstahldefinition und Ähnliches zu schaffen? Das muss alles angesetzt werden, aber steht nicht im Widerspruch dazu, dass wir auch die kleinen Dinge wie eine Umstellung der Heizungen, Tempolimit auf Autobahnen, also alles sehr, sehr sozusagen low-hanging fruits, wo man mit wenig Einsatz viel erreichen kann, schon auch das zu machen.
An dieser Stelle möchte ich Frau Winter von der CDU einbringen. Herr Banaschak hat die Vorbildfunktion deutscher Klimapolitik erklärt. Erfüllt die Bundesregierung derzeit eine solche Vorbildfunktion? Was würden Sie sagen?
Es wäre ja gut, wenn die Bundesregierung die eigenen Abkommen, die man geschlossen hat, zum Beispiel auch bei der COP, also bei der Weltklimakonferenz, auch einhalten würde. Herr Banaschak hat ja gerade selbst Gasfelder erwähnt. Also es wäre ja gut, wenn wir dann beim Senegal nicht ein neues Gasfeld jetzt die Erschließung ermöglicht hätten. Das wäre ja schon mal gut gewesen, weil natürlich viele andere Länder dann die Widersprüchlichkeit unseres Verhaltens auch irritiert und sie dann sagen, Mensch, ihr haltet euch ja selber nicht dran, warum sollten wir uns daran halten?
Ja, negatives Beispiel würden Sie sagen?
Absolut.
Oder eine negative Vorbildfunktion?
Trotzdem ist natürlich eine Vorbildfunktion wichtig. Wir müssen zeigen, dass es funktioniert. Aber das alleine wird aus meiner Sicht nicht reichen. Es muss vor allen Dingen darum gehen, dass wir zeigen, dass es auch einen Vorteil für diese Länder hat, wenn sie klimaneutral werden. Und meine große Hoffnung beruht auf den erneuerbaren Energien, die günstiger sind als fossile Energien. Und gerade wenn wir zeigen können, dass wir mit erneuerbaren Energien ein Industrieland hier erhalten können und dabei sogar Geld sparen können, weil sie günstiger sind, dann wird in dem Moment auch China, wird Indien sagen, boah, cool, das wollen wir auch, deswegen machen wir das auch. Aber da müssen wir vor allen Dingen auch auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen und ganz klar einfach zeigen, Mensch, das ist günstiger, dann haben wir auch einen tatsächlichen Anreiz für die anderen Länder
mitzumachen. Also marktwirtschaftliche Anreize. Herr Gehn, ist Ihnen das zu optimistisch?
Mir ist es nicht so optimistisch im Sinne von, dass ich nicht glauben würde, dass das so funktionieren kann. Also Deutschland hat auch aufgrund seiner historischen Verantwortung für den Klimawandel, weil wir ja schon sehr früh in die Industrialisierung eingestiegen sind, die Aufgabe, ambitioniertere Ziele zu verfolgen. Wir sind auch ein wohlhabendes Land. Und andere gucken, wie Frau Winter gesagt hat, auf uns und sagen, okay, funktioniert das bei denen? Ziehen die das auch durch, wenn es Schwierigkeiten gibt? Oder wie gehen die mit Krisen um, wie jetzt bei der Energieversorgungssicherheit nach dem Krieg gegen die Ukraine? Also das ist mir nicht so optimistisch. Diesen Effekt gibt es. Und global haben wir ohnehin kaum andere Möglichkeiten, weil sie über den Weg der Vereinten Nationen eigentlich keine Verbote wirklich durchsetzen können. Das einzige Schwert, das wir dann noch haben, und damit beginnt die Europäische Union ja jetzt, ist zu sagen, lass uns einen Grenzausgleichsmechanismus einführen. Also wenn Stahl oder andere Güter in anderen Ländern auf sehr viel schmutzigere Weise hergestellt werden, dann erheben wir eine Art Zoll. Wir dürfen es nicht Zoll nennen, weil sonst wäre es nicht kompatibel mit der Welthandelsorganisation. Deshalb hat man diesen schönen Begriff Grenzausgleichsmechanismus. Mhm. Aber dann gibt es einen Aufpreis, damit wir die anderen dazu bringen, auch ambitionierter im Klimaschutz zu werden. Da wird es sehr spannend sein, wie dann diese internationalen, sag ich mal, Aushandlungsprozesse laufen. Man hat das vor 10 Jahren schon mal versucht im internationalen Flugverkehr und da hat China einfach gesagt, okay, wir können jetzt 300 Airbus-Bestellungen stornieren, vielleicht wollte er das noch mal überlegen und dann hat die EU-Kommission sich das sehr schnell überlegt. Also das wird spannend, ob das funktioniert, mit einem Grenzausgleichmechanismus andere Länder zu motivieren, sauberer zu produzieren.
Am Ende geht's aber nur gemeinsam, das können wir an dieser Stelle festhalten. Wir sind am Ende unserer Diskussion. Wie weiter mit der Klimawende? Braucht es einen entschlossenen Klimaschutz? Meine Gäste waren Wiebke Winter von der CDU, Felix Banaschak von den Grünen und Oliver Gehn, haben Sie gerade gehört, von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Gedanken und Ideen in dieser Runde und vielen Dank an Sie alle, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss und bis bald.